Sie haben uns ein paar Statistiken aufbereitet oder ein paar Charts mitgebracht. Und da ist ja eine ganz besonders, wo wir als Deutsche besonders schlecht wegkommen. Ich suche das mal raus, aber wir blenden das in dem Video auch ein. Das haben Sie uns mitgebracht. Und zwar die Aufteilung zwischen der prozentualen Aufteilung der deutschen Renten im internationalen Vergleich. Zwischen auf der einen Seite, was der Staat, also im Umlageverfahren, und auf der anderen Seite über betriebliche oder private Altersvorsorge.
Ja.
Und in der Grafik sieht man ja ganz gut, dass wir in Deutschland da relativ schlecht abschneiden im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja.
Ja, wie kommt das? Also was kann man, ja, ist das so gewollt? Wird sich das noch verändern?
Herr Kehl, ich habe jetzt, ob das jetzt Talkshow ist oder wer auch immer, in welcher Talkshow auch immer oder in welcher Runde auch immer, egal welche, wenn man die Altersvorsorge und die Rente bespricht, habe ich in allen diesen Runden noch nicht ein einziges Mal die Aktie erwähnt gehört. Was sind wir für ein Land, das eben nur davon redet, von den drei Stellschrauben, die es vielleicht gibt, wo man was machen kann, wobei man die vierte Stellschraube überhaupt nicht erwähnt, dass wir längst eine halb steuerfinanzierte Rente haben, die immer schlimmer wird, was ja auch die Möglichkeiten der Steuersenkung einengt. Denn wenn die Rente zum Schluss zur Hälfte oder zu drei Vierteln vom Staat subventioniert werden muss, dann hat er ja auch keine Möglichkeit mehr, die Steuern zu senken. Das engt ja die Spielräume des Staates ein. Wenn fast ein Drittel jetzt schon, 28% des Bundeshaushalts in die Rente geht.
Als Zuschuss.
Ja, dass man die Auszahlung halten kann und sogar erhöhen kann. Das ist alles aus Steuermitteln. Wenn die heute sagen, es ist uns gelungen, 3% zu verhandeln, dass sie nächstes Jahr kriegen alle 3% mehr. Das kommt schon fast ausschließlich aus den Steuermitteln.
Okay.
Das heißt also, diese Diskussion geht völlig am Kern der Sache vorbei. Denn die Aktie ist ja nachgewiesenermaßen die ertragsstärkste Anlageform, die es gibt, langfristig. Und eine Chart, die Sie auch haben, zeigt ja, dass selbst in einer 20-jährigen Phase, beginnend, sagen wir mal 1999, wo die Börsen einem Höchstpunkt zugestrebt sind, selbst und dann zwei Crashes stattgefunden haben, also 2000, 2003, dann 2008, 2009 und dann noch kleinere, dass selbst dann bei einzelnen Indizes zwischen 4-5% bis zu 12% per annum herauskommt, eben in dem 20-jährigen Zeitraum. Und diejenigen, die die Aktie schlecht reden, die würden sagen,
Teufelszeug,
dauernd Crash und so weiter. Aber ich halte dagegen, wenn du Langfristanleger bist, dann kümmert dich das gar nicht, wenn mal ein Crash kommt, weil du weißt, dass letztendlich die Börse zwischen 65-75%, sagen wir rund 50% der Zeit aufwärts geht und nur 30% etwa abwärts geht. Ich habe ja die Statistik auf meiner Seite.
Ja.
Ja, die arbeitet ja für mich.
Das ist ja das Ziel, ja. Also langfristig Geld anzulegen, diversifiziert.
Ja, nur langfristig. Nicht der Bernard Baruch, ein auch Präsidentenberater in den 1920er Jahren, der einer der gewieftesten Investoren war, ganz kluger Mann. Ich weiß nicht, ob Baruch ihn... Baruch hat gesagt, es gibt 1000 Möglichkeiten, Geld auszugeben, aber nur 2, Geld zu verdienen. Entweder wir arbeiten für Geld oder wir lassen Geld für uns arbeiten. Und ich habe in meinem Buch gesagt, machen Sie beides.
Na klar.
Nicht in der Bibel steht, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. So sind die Deutschen noch gelagert. Im Schweiß deines Angesichts. Nur mit der Hände Arbeit. Warum? Weil lassen sie nicht ihr Geld auch arbeiten. Sie selber sind fleißig, das Geld ist faul. In der Bibel steht schon, ein Drittel im Beutel, ein Drittel in Häusern und ein Drittel in Geschäften.
Okay.
Das ist übersetzt, ein Drittel Cash oder auf dem Konto,
Nur ein Groschen quasi?
Ja, ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Aktien.
Okay.
Also in Geschäften.
Ja, klar. In
sind ja das steht schon in der Bibel, im Alten Testament.
Okay. Und wie stehen Sie zu Immobilien? Macht es noch Sinn, auch da einen Teil rein zu investieren? Oder?
Im Moment, ich würde es nicht anfassen.
Okay.
Also nicht in den Ballungszentren, wo jetzt schon Zahlen von 15.000, 20.000 pro Quadratmeter herumgereicht werden. Das ist ja hirnrissig.
Okay, also ich habe ja 5 Jahre in Paris gewohnt jetzt vor kurzem, da waren wir auch bei 15.000 pro Quadratmeter.
Ja.
Seit einigen Jahren schon auch steigend. Aber Sie sagen, da würden Sie nicht rein investieren. Auch nicht in Immobilien-ETFs, sowas gibt es ja auch. Also ETFs, die weltweit in Immobilien investieren, über REITs zum Beispiel.
Ja, in Immobilien-Aktien-ETFs.
Genau.
Ja. Aktien. Das kann man machen. Nicht Vonovia oder so, genau. Diese Aktien. Die verdienen ja ihre Renditen. Also, ja.
Und sind breit gestreut und auch nicht nur in den Ballungszentren.
Das kann man schon machen. Mhm. Okay. Außerdem korrelieren sie schwach mit den Industrieaktien. Mhm. Also Immobilienaktien kann man beimischen, um eine Dämpfung der Schwankungen eines Depots zu schaffen.
Okay.
Sie wissen ja, schwach oder stark, also positiv, also 1:1 heißt, das läuft parallel.
Genau, die bewegen sich.
Je weiter weg von 1 es ist, 0,3 oder 0,5, desto bevorzugter werde ich darin investieren, weil es eben eine
negative Korrelation oder eine geringe Korrelation
richtig. Hat. Richtig. Mhm. Im menschlichen Leben sucht man Harmonie, wir Anleger suchen Disharmonie.
Genau. Weil das dann wieder für Harmonie im Depot sorgt, weil ich weniger Schwankungen habe.
Wenn ich nur Harmonie habe, dann falle ich mit allem in den Graben.
Okay, sehr gut. Und vielleicht nochmal nur kurz eine Nachfrage. Sie hatten gerade so beiläufig erwähnt, dass nur über 3 Stellschrauben bei der Rente diskutiert wird und eine 4. ausgelassen wird. Was sind diese 3 Stellschrauben?
Ja, erstens mal die Beiträge, Beitragshöhe, 18%.
Die gesetzlichen Beiträge.
18%, nicht? Man spricht da dann davon, dass die, wenn das nicht irgendwas sich ändert, auf 24, 25 angehoben werden könnte. Mhm. Eine Stellschraube. Die andere Stellschraube ist, die Auszahlungen senken. Mhm. Die war ja einstmals 68, 70, jetzt ist sie nur noch 48.
Prozent
vom letzten Nettoeinkommen. Ja.
48%, sagen Sie.
Das war es mal, 68 oder 70, jetzt ist sie nur noch 48. Man spricht von 41.
Weniger als die Hälfte.
Ja. Und drittens, das Eintrittsalter nach hinten erhöhen. 67, 68, 69. Ich verstehe nicht, warum auch die Gewerkschaften so Sturm laufen dagegen. Ich halte es für absolut lächerlich, weil mit unserer heutigen Gesundheitsversorgung und unserer Ernährungsweise es nachgewiesenermaßen so ist, dass das menschliche Lebensalter sich laufend 1, 2, 3 Jahre erhöht. Während früher, unter Bismarcks Zeiten, als der die Rente eingeführt hat, das war 1889, vor 130 Jahren, war erstens mal sie nicht umlagebasiert, sondern kapitalgedeckt. Mhm. Sie wurde erst umlagefinanziert unter Adenauer, weil es mal wieder eine Wahl zu gewinnen galt. Und Erhard hat sich vehement dagegen gestimmt und hat gesagt, allein aufgrund der demografischen Entwicklung kann das Ganze nicht auf Dauer funktionieren. Mhm. Worauf der Adenauer das Argument vom Tisch wischte mit der schlichten Bemerkung, war ja sehr schlicht in seiner Ausdrucksweise, gesagt hat, Kinder kriegen die Leute immer. Mhm. Ja, die Leute kriegen immer Kinder, aber eben immer weniger.
Und nicht genug, ja.
Ja, weil je größer der Wohlstand ist, desto geringer ist die Geburtenzahl. Ja. Das ist eine absolute enge Korrelation. Mhm. Das kann man nachweisen.
Ja. Ja klar, sieht man auch gerade in den Ländern, die gerade so die verschiedensten Entwicklungsstufen durchlaufen, da gehen die Kinderzahlen, werden immer geringer.
Ja.
Interessant. Ja. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht drüber rum, wir reden quasi schon die ganze Zeit um dasselbe. Ich muss mir eine eigene Altersvorsorge mit Aktien aufbauen.
Richtig.
Ansonsten habe ich keine Alternative.
Richtig. Und das können Sie, um wieder den Kreis zu schließen, eben heute mit ETFs machen, Sie können also schon einen MSCI World kaufen für 20 oder so Euro. Also Sie können heute ein ganzes, ein vierteiliges oder fünfteiliges Sparprogramm machen, wo Sie Nebenwerte drin haben, wo Sie Emerging Markets drin haben, wo Sie Dividendenaktien drin haben und so weiter. Also ein ausdifferenziertes Sparprogramm machen mit 100, 200, 300 Euro pro Monat, die Sie da zu gleichen Teilen vielleicht in diese verschiedenen Kategorien, Aktienklassen investieren, haben dann ein breit diversifiziertes Portfolio, das Sie da aufbauen. Mhm. Nicht? Wenn Sie 5, 6 haben, dann haben Sie locker 4.000, 5.000 Euro Einzelaktien da im Portfolio, die Sie jeden Monat kaufen.
Genau. Also vielleicht sprechen wir mal drüber, wie ich das am besten mache. Wir hatten im Vorgespräch ja kurz angesprochen, ich kann ja entweder den MSCI World nehmen, so ganz klassisch, und dann vielleicht noch MSCI Emerging Markets dazu. Aber Sie haben ja auch den Ansatz in Ihrem Buch geschrieben, zu sagen, es gibt ja ein oder zwei Aktienkategorien, oder drei haben Sie sogar gesagt, die andere besser performen als andere Aktienkategorien.
Richtig.
Das waren, ja, vielleicht erklären Sie es nochmal.
Also
wir haben ja diesen Chart auch nochmal.
Genau. Es ist so, dass also der Eugene Farmer, Professor Farmer,
Nobelpreisträger,
Chicago University, hat herausgefunden, dass eben das Small Cap Premium und das Value Premium. Also Premium heißt, dass die ein Aufgeld zahlen sozusagen. Die Small Cap ist einleuchtend, weil es oftmals Familienbetriebe sind, jedenfalls kleine Betriebe, behende, sehr flexible, die eben oft nicht unter in gewerkschaftlichem Einfluss stehen, aber, oder auch familiengeführt sind und ganz andere Ethik haben, die auch als Familie vielleicht Investitionen tätigen, die auf Sicht von 10, 12 Jahren sich amortisieren, während AGs, Großbetriebe, ja, meist von Vorständen geführt werden, die in 4 Jahresverträgen denken und keine so langfristig, keine Investitionen tätigen, die ihre Gewinne sozusagen schmälern und damit auch ihre Boni. und dann kommt als dritte Kategorie kommt noch die Emerging Markets dazu. Yeah. Und das ist auch wieder einleuchtend. Das sind junge, hungrige, aggressive Bevölkerungen in China, hauptsächlich in Asien, die eben auch aus einem ehemals kommunistischen Milieu zu einem Lebensstandard kommen wollen, wie es die Industrieländer eben auch haben, verständlich. Und die eben auch bissig und aggressiv sind, auch bis zu dem Punkt, wo sie Werkspionage und alles Mögliche betreiben, was ja jetzt Gegenstand der Sanktionen von Trump gegen China ist. Also wenn man diese drei, das habe ich dann eben auch in unserem Fonds, der heißt ProSelect Weltfonds, der sozusagen der Fonds aufgrund des Buches ist.
Ja, okay. Den haben Sie entwickelt aufgrund des
Feedbacks? Aufgrund der Recherchen, die ich getrieben habe, als ich das Buch geschrieben habe. Das heißt also, wenn man die übergewichtet, man muss ein bisschen opportunistisch sein im Anlegen. Man darf nicht so absolutistisch sein und sagen, diese Kategorie ist die beste. Die ist es nicht immer.
Ja.
Wenn nämlich die sogenannten Value-Aktien eine höhere Rendite abwerfen, dann tut sie das.
Im Durchschnitt?
Ja, dann tut sie das aber nur, weil es nicht verlässlich ist. Rendite und Risiko ist ein Zwillingspaar, das untrennbar ist. Sie müssen immer eine Rendite mit einem etwas höheren Risiko erkaufen. Das heißt, es kann ein Luftloch oder es kann eine Phase kommen, die 1, 2, 3 Jahre dauert, wo die Value-Aktien eben nicht laufen.
Wo die Growth-Aktien besser performen.
Richtig. Deswegen sage ich nur übergewichten. Sagen wir mal 2/3 und 1/3 opportunistisch eben auch Wachstumsaktien.
Okay. Ja. Das heißt, Sie sind auch Verfechter von einem sogenannten Faktorportfolio. Also Sie sagen, ich baue jetzt nicht die gesamte weltweite Wirtschaft ab, sondern ich mache eine gewisse Übergewichtung. Also ich gebe etwas mehr Geld in diese drei Faktoren.
Ja.
Emerging Markets, Small Cap und Value Aktien.
Jawohl.
Okay.
Genau. Aber ich habe eben auch noch andere Elemente dabei, die einerseits zur Dämpfung beitragen, wie zum Beispiel möglicherweise globale Immobilienaktien.
Ja.
Oder dass ich bevorzugt noch Dividendenaktien dazu nehme. Oder,
wie stehen Sie zu Rohstoffen?
Bitte?
Wie stehen Sie zu Rohstoffen?
Sehr distanziert. Die Rohstoffe sind ja sehr, sehr zyklisch.
Ja. Mhm.
Und Gold und Rohstoffe sind für, in größeren Mengen eigentlich nicht sehr zielführend. Mhm. Deswegen habe ich da nicht viel vor damit. Ich versuche, entweder kriege ich Wachstum durch Nebenwerte, die ich Schnellboote nenne, oder ich kriege Dividende durch die Dickschiffe, die großen Standardwerte. Also auf die Weise bekomme ich, die Dickschiffe sind, liegen stabil im Meer, und die Schnellboote sind diejenigen, die
bringen mir, Kurssteigerung quasi.
Ja, und aus diesem Mix heraus bekomme ich dann sowohl ein schwankungsarmes wie auch ein doch ertragsstarkes Depot heraus.
Okay.
Das aber außerdem noch den Vorteil hat, dass es eben umschlagarm ist. Also im medizinischen Sinne würde man sagen minimalinvasiv.
Okay.
Oder minimalinterventionistisch.
Genau. Sie brauchen also nicht mehr den ganzen Bauch aufschneiden, sondern nur noch ein kleines Loch und dann gehen Sie mit der Kamera da rein.
Genau. Das heißt also, ich kaufe und verkaufe nicht dauernd ETFs. Die sind Dauer an. Die sind Dauer.
Nach Buy and Hold.
Dauergäste sozusagen. Okay. Ne?
Also Sie betreiben eine Buy and Hold Strategie damit auch.
Ja.
Okay.
Und ich agiere nur, wenn ich Zuflüsse habe, die ich dann aufstocken muss. Mhm. Außerdem habe ich noch einen anderen Aspekt, den möchte ich auch erwähnen, dass ich Gleichgewichte, Equal Weighting, ist ja auch noch etwas, was noch 1% herausquetscht aus seinem Portfolio.
Was Gleichgewichten sind?
Equal, also Gleichgewichten, ja. Small und Big.
Ach so, okay.
Ja? Mhm. Die klassische Kapitalgewichtung ist, dass man eben die Schwergewichte höher gewichtet als die Nebenwerte.
Die Standardwerte.
Mhm. Ja, die Standardwerte. Und ich mache Gleichgewichtung.
Okay.
Auf diese Weise wird natürlich der Anteil der Nebenwerte angehoben und der Anteil der Standardwerte wird gesenkt.
Das heißt, Sie können sich einen MSCI World nehmen und mischen den dann quasi mit einem MSCI World Small Cap.
Ja.
Um dann quasi einen Mix zu bekommen.
Gleichgewichtet.
Mhm. Okay, also 50-50 tatsächlich.
Ja. Ja.
Okay, interessant.
Ja.
Noch eine Frage. Sie haben angesprochen, dass Sie auf Dividendenaktien schauen.
Ja.
Wie sehen Sie das? Ich meine, wenn Dividenden erzeugen ja einen Cashflow und dann habe ich ja als Junger quasi das Problem, in Anführungszeichen, das Wiederanlageproblem, dass ich das Geld wieder investieren muss.
Ich kann Ihre Frage vorwegnehmen. Okay. Als junger Mensch würde ich nicht Dividendenaktien kaufen.
Okay.
Da würde ich vorwiegend Growth, also eben Small Caps kaufen,
ja,
aber eben nicht auf große Ausschüttungen warten. Und wenn, dann würde ich, wenn sie Dividenden erwirtschaften, würde ich nur Thesaurierende nehmen.
Mhm.
Es gibt ja auch immer Thesaurierende ETFs, die Dividenden dann wieder anlegen.
Mhm. Okay, aus welchem Grund? Einfach um vom Zinseszinseffekt zu profitieren?
Ja, natürlich. Ja, wenn ich ausschütte, muss ich es ja wieder anlegen.
Dann habe ich neue Kosten, anlegen, neuen Aufwand und wieder die psychologische Hürde.
So genau, lass ich es doch gleich im Bauch.
Okay.
Ja.
Und Sie haben eben angesprochen, dass man, wenn man jung ist, gerade 100% in Aktien investieren kann und dann später etwas weniger und dann eher in Anleihen gehen soll.
Mhm.
Jetzt sind die Anleihenmärkte, also zumindest die soliden Anleihenmärkte in Deutschland, ja negativ rentierend. Wie stehen Sie dazu? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in eine deutsche Staatsanleihe investiere, verliere ich ja Geld, als dass ich irgendwie Rendite damit mache.
Ja, also wir haben in dem Fonds jetzt eine 70-30-Mischung.
Ja.
Aber wir haben ausschließlich Unternehmensanleihen.
Mhm.
Und zwar nur in Euro denominiert.
Okay.
Denn ich kann nicht, wenn ich in Anleihen gehe, in eine Fremdwährung gehen, die mir vielleicht innerhalb von einem Monat 5% verliert, während meine Anleihe mir pro Jahr vielleicht nur 1,5% Rendite liefern. Also muss ich in der Währung bleiben, in der ich arbeite oder in der ich, das ist Euro. Aber es gibt also an der Grenze zu Investment Grade zu Schrott, gibt es ja so die Triple B Triple B, Double B.
Ja.
Und an der Grenze so halte ich mich ein bisschen auf. Mhm. Das sind dann ETFs, die haben 700 oder 800 Einzeltitel.
Okay.
Das können Sie nur mit einem ETF machen, die High Yield, die sogenannten hochrentierlichen.
Ja.
Denn da sind ja auch schlechte Äpfel dabei. Mhm. Aber wenn bei 700 oder 800 die 0,00 Gewicht haben oder sowas, fällt es gar nicht auf, wenn mal ein Kreditausfall passiert.
Mhm.
Sie können schlechte Bonität nicht mit Einzelanleihen machen.
Mhm.
Denn wenn Sie 5% in einer schlechten Bonität haben und die fällt aus, dann haben Sie 5% verloren.
Mhm.
Wenn ich 700 Stück habe, dann habe ich ja pro Stück nur 0,0%. Das merkt man kaum.
Okay, das sind also Unternehmensanleihen, die da drin sind,
eben genau, im Euro. Die eine höhere Rendite abwerfen. Aber eben mit dem höheren Risiko der Bonität.
Okay.
Da können Sie nur mit der großen Zahl arbeiten.
Ja, ja. Das heißt, es ist aber kein risikofreies Investment. Also beim Investieren kann ich ja sagen, ich möchte einen risikobehaften Teil und risikofrei, aber das risikofreie geht nicht in die Unternehmensanleihen.
Das ist fast risikofrei.
Okay.
Weil ich ja die Kurzläufer nehme.
Mhm, okay.
Ich gehe nicht weit über 3 hinaus.
Mhm, okay. Wie kurz? Also 3 Jahre, meinen Sie?
1 bis 3.
Mhm, okay. Interessant.
Ja.
Na gut, dann sprechen wir über das Thema Value.
Ja, über Value wollte ich noch ein Wort verlieren. Und zwar in dem Sinne, weil ich es als einen irreführenden Begriff halte.
Mhm.
Wie ich schon gesagt habe, Rendite und Risiko sind untrennbar verbunden. Das heißt, eine höhere Rendite muss immer einhergehen oder wird immer einhergehen mit einem höheren Risiko.
Mhm.
Das höhere Risiko bei Value-Aktien ist eben, dass sie meist oder sehr oft hochverschuldete Firmen sind, mhm, wie zum Beispiel die Versorger. Das sind Value-Aktien. Die sind hochverschuldet und haben manchmal auch Phasen, wo sie underperformen, also RWE oder E.ON. Das haben wir ja lange Phase jetzt schon gehabt. Hochverschuldet und auch hohe Zinslast. Und deswegen würde ich das Wort Value nicht verwenden, sondern ich würde sagen, sie sind billig.
Okay.
Das sind billige Aktien, weil sie eben erstens mal keine hohe Wachstumsraten haben,
mhm,
Dynamik, eher sehr, sehr träge Firmen sind. Und zweitens eben auch, dass sie gewisse Risiko haben aufgrund ihrer hohen Verschuldung.
Mhm.
Ja. Deswegen trifft der deutsche Begriff Substanzaktien eigentlich mehr,
mhm,
weil sie meistens sehr viel Investitionsmasse haben.
Mhm. Nicht
riesen
Infrastruktur
und wie sagt man also?
Bundeskapital.
Gas und Kohle, Kraftwerke haben, Atomkraftwerke haben, die eben auch sehr hoch fremdfinanziert sind. Und in dem Sinne würde ich sie als billige Aktien und als Substanzwerte betrachten.
Mhm.
Weil das Wort Value suggeriert ja, dass die von besonders hoher Qualität sind. Das ist es ja nicht.
Okay.
Ja?
Wie erkennt man denn Value-Aktien? Woher weiß ich denn, ob jetzt das eine Value-Aktie ist oder doch eine Growth?
Ja, nun, man kann nicht es einfach pauschal so nennen. Es gibt ja, man rechnet ja auch die Pharmazie, mhm, rechnet man auch zu Value.
Mhm.
Also Value-Aktien zeichnen sich dadurch aus, dass sie a, niedrige Kursgewinne für KGVs haben,
ja,
b, meist eine ordentliche Rendite haben,
mhm,
ja, und auch einen niedrigen Buchwert haben.
Okay.
Während,
Kurs-Buchverhältnis, meinst du? Oder?
Ja, 1 bis 2 oder so.
Okay.
Während der Wachstumsaktien Buchwert 5, 6, 8, 10 haben und KGVs von 20 und so weiter und keine Dividende bezahlen.
Mhm.
Und eine Studie von Professor Siegel hat gezeigt, dass also eine IBM, die ja in den Anfängen, in den 70er Jahren, ein absolut stürmischer Wachstumswert waren, gegenüber einer Exxon verloren hat, weil die Exxon A immer billig bewertet war und B immer eine Rendite von 4-5% geboten hat, IBM aber keine Dividende gezahlt hat anfänglich, später ja. Wenn man also die Dividende in eine Aktie wieder anlegt, die niedrig bewertet ist, bekommt man ja sehr viel mehr Anteile. Mhm. Während beim Wachstumswert keine Dividende da ist, sondern nur das reine Wachstum zählt. Sodass nach 20 oder 30 Jahren die Exxon die Nase vorne hatte gegenüber IBM, obwohl das ein stürmisch war. Das würde heute verglichen werden mit Facebook oder mit Amazon oder mit Apple.
Ja.
Das ist interessant, diese
Es gibt ja jetzt viele Growth-Aktien, die jetzt auch zu Value-Aktien werden, so über die Zeit. Man sprach ja auch, Apple war ja so eine typische Growth-Aktie, zahlt aber jetzt auch Dividende. Weiß jetzt nicht, wie das KGV steht, aber...
Das ist ja wie beim biologischen Lebenszyklus, nicht? Dann kommt der Scheitelpunkt und dann driftet es langsam abwärts. Mhm. Also bei Microsoft ist da schon weiter vorangeschritten als Wachstumsaktie gegenüber den neueren, Facebook und anderen. Oder Google.
Und Microsoft ist eine Value-Aktie?
Noch nicht. Also es ist noch eine Growth-Aktie, weil sie natürlich wie ein Virus die ganze Welt durchdrungen hat und man ohne Microsoft fast gar nicht mehr.
Aber Sie sind noch nicht am Zenit, meinen Sie?
Nein, also aber nahe, sagen wir mal, ja.
Mhm, okay.
Dass also über Zeit aus Wachstumsaktien dann noch eher Value-Aktien werden.
Schauen Sie sich Einzelaktien auch an oder bleiben Sie rein auf ETF oder und Fondsbasis?
In dem Fonds hier rein auf ETFs.
Okay.
Wir haben natürlich, das ist das Portfolio, wir haben auch Sonderthemen.
Yeah.
Ja, wir haben Sonderthemen und zwar Food and Beverage,
yeah.
Nahrungsmittel. Das ist ein Bedarfsbranche.
Yeah. Mhm. Sowas übergewichten Sie oder?
Oder? Nein, Normalgewicht.
Ach so, okay.
Ein Onkel, der hatte eine Käsevertretung, der sagte, Junge, fressen geht immer.
Ja, klar.
Dann habe ich natürlich den Nasdaq, der eher die Technologie, Hightech beinhaltet. Dann Wasser,
okay.
Global Water,
ja.
Denn es kann Kriege geben wegen Wasser in der Zukunft.
Mhm.
Ja. Das sind so Sonderthemen, die man noch
bei mit abdecken.
Knappheits- oder Bedarfsbranchen.
Okay.
So kleine Beimischung, so als Prise.
Und halten Sie selbst auch Einzelaktien oder sind Sie auch vollständig auf ETFs umgestiegen?
Nein, ich habe Aktien schon seit 20, 30 Jahren.
Okay.
Und vor allem solche, die ich vor 2008 gekauft habe.
Die Umstellung auf die Spekulation.
Genau, die zögere ich zu verkaufen. Mhm. BASF oder Bayer oder Allianz. Oder,
okay.
Zyklische Aktien habe ich kaum. Also Automobile habe ich nicht. Banken habe ich eigentlich nie gehabt. Ich habe den Banken nie getraut.
Ach so, ja. Okay. Dabei sind Sie ja vom Berufszweig her relativ nah an den Banken, aber...
Von mir?
Vom Berufszweig her sind Sie ja relativ, also spielen Sie
ja
in der...
Ja, die Investmentbranche ist nicht so nah an Banken. Banken sind ja auch Kreditgeber.
Ja, okay.
Nicht? Wir haben vielleicht falsche Aktien, aber wir haben keine Blackboxes, wie es die Banken haben.
Ah ja, interessant.
oder Leichen im Keller.
Mhm. Okay.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern. Wie immer findest du in den Shownotes und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge alle wichtigen Verlinkungen. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.